Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, dem Geschichtspodcast, in dem Geschichte einmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Denn Leonie und ich, Bianca, bringen euch alle 14 Tage die Geschichten aufs Ohr, die ihr in den Geschichtsbüchern in der Schule wahrscheinlich niemals gelesen habt.
Uns wird dabei übrigens auch nie langweilig, denn wir recherchieren immer unabhängig voneinander und erfahren dann erst bei der Aufnahme, was wir uns ausgesucht haben. Und heute haben wir ein ganz besonderes Oberthema, wie ich finde. Wir haben viel darüber gesprochen in anderen Episoden, aber nie so richtig, ja, nie so richtig konkret.
Nie der Aufhänger war es. Es ging schon ganz oft unterschwellig, natürlich, um eigentlich schönste Geschlecht, wollte ich schon sagen, aber es ist einfach so, nämlich um Frauen. Und zwar nicht um irgendwelche Frauen, sondern Leonie und ich haben gedacht, in jeder Folge haben wir irgendwie immer den Bogen geschafft zu spannen zu starken Frauen. Und wir wollten dann wirklich einfach nochmal ein bisschen in die Bücher gucken und zwei von diesen sehr starken und vielleicht teilweise auch unbekannten Frauen einmal rauszuholen, weil ich glaube, die Frau, die ich mitgebracht habe, ob die so viel was sagt, ich weiß es nicht.
Das ist prima, weil dann kann ich vorab schon mal sagen, dass es bei mir genau das Gegenteil ist.
Wie immer.
Wie immer. Echt Hammer. Aber ja, für mich ist es so, wir haben das ja eigentlich uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch immer mal wieder so Kuriositäten auszugraben oder Fälle vorzustellen, die ja wirklich ein bisschen unbekannter sind.
Genau.
Das ist heute, ich kann das nicht erfüllen, denn diese okay. Folge, oder vor allem mein Part, ist eine Hommage.
Eine Hommage. Also da freue ich mich jetzt aber schon drauf.
Leonie, also, du wirst sie kennen.
Ich weiß, möchtest du denn dann aber mit dem Promi heute in unserer Sendung auch einmal starten? Weil wenn ich gleich sage, ich kenne sie nicht, wäre das sehr peinlich.
Doch, du wirst sie kennen. Ich weiß zu 100%, dass du und ich glaube auch, dass ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, bestimmt 80-90% unserer HörerInnen sie kennen. Und also ich fange mal so an. Es gibt ja Stimmen, die man nie laut hört. Und trotzdem hallen sie nach. Und so war es auch bei Jane Goodall.
Jein, ich glaube.
Was?
Oh Gott, das ist peinlich.
Okay, aber hey, das ist kein Problem. Also vielleicht kennst du dann eher Diane Fossey?
Ja, doch, der Name sagt mir was, aber selbst da könnte ich nicht mal eine Geschichte reproduzieren.
Also, ja, man kann die beiden schon vergleichen. Das sind halt beides Naturforscherin gewesen. Mhm.
Ist das die mit den Affen, die du mitgebracht hast?
Vielleicht hätte ich sie anders vorstellen sollen.
Nein.
Die mit den Affen.
Nein, das wäre ihr ja gar nicht gerecht geworden, vermute ich.
Nein,
also tatsächlich,
das
ich weiß, dass es diese Forscherin gab, aber ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich den Namen nicht gewusst hätte.
Hey, umso besser. Dann wirst du sie heute vielleicht ja nochmal, also du wirst sie definitiv kennenlernen und vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Denn man kann, glaube ich, super viel über Jane Goodall sagen, aber sie war leise. Sie war eine leise Persönlichkeit, eine leise Stimme, aber sie hat so viel mit ihrer Stimme verändert und auch über die Art und Weise, wie wir auch über uns selbst denken. Und deswegen wollte ich ihr gerne meine Minuten hier am Mikro widmen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich beschreibe mal, ne? Wenn man so Aufnahmen von ihr sieht, von den so alten Aufnahmen, dann war es so eine junge Frau mit blonden Haaren, immer ein Notizbuch in der Hand, den Blick fest auf den Dschungel gerichtet. Dann ahnt man vielleicht gar nicht, dass diese Frau unser Bild vom Menschen erschüttern würde. Nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld und vor allen Dingen mit Staunen. Also, Jane Goodall kam 1934 in London zur Welt. Ein Kind, das lieber auf Bäume kletterte, als Puppen zu kämmen.
Oh nein, und für Mädchen in den Jahrtausend wahrscheinlich sehr, sehr untypisch.
Ja, absolut, absolut. Aber sie begeisterte sich eben schon sehr früh für Tiere. Und ihre Mutter, Vane, erzählte später, Jane habe stundenlang im Hühnerstall gesessen, um herauszufinden, wie Hühner Eier legen.
Die Frage, die viele Menschen umtreibt, würde ich jetzt
Was sagen. Kam zuerst?
Huhn oder Ei? Wir wissen es immer noch nicht.
Ja, und das wollte sie eben auch wissen. Also hat sie da gesessen und beobachtet, so lange, bis sie es eben wusste. Und diese Geduld, dieses stille Beobachten, zog sich durch ihr ganzes Leben. Mit 23 Jahren hat sie erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Sie arbeitete nämlich als Sekretärin.
Oh!
Ja, also wie das manchmal so ist, ne? Dass die Eltern so sagen, Kind, mach doch was Vernünftiges.
Und ja, ja, und dann landet man wahrscheinlich auch schnell in diesem klassischen Frauenberuf zu der Zeit, dass man dann eben doch eher Sekretärin als jetzt in die Wissenschaft geht beispielsweise.
Ja, total. Also es blieb lange Zeit echt ein Traum und zwar ganz speziell der Traum von Afrika. Von den Tieren, von der Wildnis, von einem Leben, das größer war als das, was man Jungfrauen damals so zugestand. Und das Schöne bei ihr ist, sie blieb nicht nur eine Träumerin, sondern sie hat das umgesetzt. Denn 1955, da kam ihre Chance. Sie wurde von einem Freund nach Kenia eingeladen, blieb dann auch eine Zeit lang dort, bis sie dann irgendwann natürlich auch irgendwie wieder nach Hause musste, ein Jahr später, kehrte sie dann eben zurück und hatte diesen Traum so richtig, nochmal richtig fester im Blick. Ne? Sie wusste, das ist mein Ziel. Also hat sie vielleicht auch Dinge gemacht, die ja auch jetzt nicht unbedingt dieses freie, wilde Leben widerspiegeln. Sie hat gekellnert.
Oh!
Ja, und das eben, um Geld für die Fahrt zu sparen. Und das hat auch echt gut funktioniert. So ungefähr ein Jahr später, im Alter von 23 Jahren, reiste sie alleine nach Kenia.
Sehr mutig, ne?
Total.
Also finde ich immer toll. Also auch heute noch, ich finde es super mutig, wenn Menschen sich trauen, alleine zu reisen und dann ja, auch noch in so ferne Länder. Ne? Da bin ich leider ein bisschen zu feige für, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Also ich bräuchte doch irgendwie, keine Ahnung, Inhalator dabei oder so. Ja. Für den Fall. Aber das brauchte sie nicht. Und das war auch gut so, denn tatsächlich traf sie dort einen Mann, der ihr Leben verändern sollte, und zwar Louis Leakey. Und der war eben auch ein Forscher und er war überzeugt davon, dass das Wesen der Menschen eigentlich nur verstanden werden kann, wenn man sich die nächsten Verwandten anguckt.
Und das sind die Affen.
Ja, das sind die Affen.
Sagt nicht auch irgendjemand immer, wir sind dem Schwein so ähnlich?
Ja, aber Louis Leakey nicht.
Na, ich glaube, beim Schwein ist es auch nicht alles. Also die Affen sind uns definitiv schon am ähnlichsten. Also ich möchte jetzt nicht, dass hier was falsch ist. Aber ich habe das irgendwann mal gehört.
Das macht ja mein ganzes Bild kaputt. Nein, ich hab das auch mal gelesen, aber ich glaube, das bezog sich auf die DNA, dass man da so viele Parallelen hat. Aber wir reden heute nicht von Schweinen, die finde ich übrigens auch süß.
Voll.
Aber tatsächlich wirklich von meinem, ja, ich will nicht sagen Lieblingstier, aber einer meiner absoluten Lieblingstiere, die Menschenaffen.
Ja.
Und Leakey glaubte eben, dass jemand, der nicht durch klassische Wissenschaft geprägt war, vielleicht auch einen anderen oder auch klareren Blick haben könnte. Denn Jane hatte gar keine akademische Ausbildung. Aber sie hatte eben das, was Leakey suchte. Geduld und ein unerschütterliches Interesse an Verhalten.
Also, ist das nicht aber auch schön, dass das auch reicht?
Ja, total.
Dass das reicht, um sozusagen da mitkommen zu dürfen, dass man sagt, scheiß auf deinen akademischen Grad oder auf die Bildung, die du genossen hast, sondern es geht doch einfach mal um Eigenschaften, die man mitbringt, die man einfach in bestimmten Gebieten gut gebrauchen kann.
Ja, und vieles im Leben ist ja auch Intuition.
Ja.
Und das hatte sie, ne? Und das war irgendwie so das Schöne. Und deswegen wurde dieser Frau auch eine Chance gegeben, was nicht üblich war. Und ja, Jane Goodall nutzte das. Also 1960 reiste sie nach Tansania. Mhm. Und das Ziel war eben kaum erforschtes Gebiet am Ostufer in Tansania. Ich spreche jetzt nicht den See aus, denn kann ich nicht aussprechen. Ich will mich ziemlich blamieren. Aber auf jeden Fall erforschte sie das Gebiet der Gombe Stream Nationalparkseite. Also da gab es auf jeden Fall auch einiges. Der war nämlich recht groß. Aber sie dachte sich so, das kriege ich schon alleine hin. Hat dann da auch echt super mutig ihr Lager aufgeschlagen. Hatte natürlich keine wissenschaftlichen Instrumente oder sowas dabei. Wirklich nur ihr Fernglas, ihr Notizbuch. Und gut, ganz alleine war sie nicht. Sie hatte noch einheimische Assistenten als Begleitung dabei.
Mhm.
Aber ich glaube, das muss man auch, um alleine da zurechtzukommen.
Ich überlege auch gerade, wenn ich so mir vorstelle, wie da so die Vegetation ist und so. Ich glaube, da kommt man selbst mit Karte wahrscheinlich schon an seine Grenzen, ehrlich gesagt.
Ja.
Egal, ob man guten Navigationssinn hat, das ist schon nicht schlecht, da jemanden beizuhaben, der sich da gut auskennt.
Ich glaube auch, also für mich wäre es wahrscheinlich echt tödlich. Ich würde da die ganze Zeit rumlaufen und denken so, oh, guck mal, eine Eckenfrucht.
Und dann so, oh, an dem Baum war ich auch schon dreimal. Aber ja, die sehen ja eh alle gleich aus. Also nein.
Ja, oder ich sage, ich würde irgendwas essen, was dann giftig wäre. Also ich glaube, das würde nicht lange währen, so der Dschungel und ich. Aber naja, es war bei ihr auf jeden Fall ganz, ganz spannend, weil sie ja eine lange Zeit da echt so kampiert hat. Und da, wo vielleicht andere nur so einen dichten Wald gesehen haben, begann sie so nach und nach einzelne Gesichter zu erkennen.
Oh, oh.
Ja, und zwar Schimpansen.
Oh, die da so durchgeguckt haben wahrscheinlich. Oh,
genau. Ja, und irgendwann hat sie gemerkt, okay, das ist irgendwie auch ein ganz guter Spot hier. Dann immer wieder kamen Schimpansen vorbei. Die waren natürlich zunächst sehr, sehr scheu. Aber sie konnte sie eben aus der Ferne beobachten und das auch wochenlang. Und dann so ganz langsam begann sie, ihr zu vertrauen. Und eines Tages geschah das, was die Wissenschaft verändern sollte. Jane sah, wie ein Schimpanse, sie nannte ihn übrigens David Greybeard, finde ich auch sehr schön.
Geiler Name für einen Affen.
Ey, das war komplett neu. Früher hat man in der Wissenschaft die Forschungsobjekte nummeriert.
Ja.
Und Jane, die ja irgendwie auch gar keine Ausbildung hatte und so, die hat sich halt überlegt, an wen erinnerst du mich? Wie siehst du aus?
Das ist doch wirklich mal cool.
Total. Also sie hat den allen Namen gegeben. Und David Greybeard, der war gerade dabei, einen Zweig abzustreifen, um Termiten aus einem Bau zu angeln.
Ah, Schlaues Tier.
Also Werkzeuggebrauch. Und das war etwas, was man bis dahin rein menschlich empfand.
Mhm.
Als Jane das dann erstmal aufgeschrieben hat und Louis Leakey berichtet hat, schrieb er zurück, nun müssen wir entweder das Werkzeug neu definieren oder den Menschen.
Geile Antwort.
Ja. Ja, mit diesem Satz verschob sich eben diese Grenze, ne, die jahrhundertelang als unverrückbar galt.
Ja, weil Menschen ja auch immer so dazu neigen, dass sie sowieso das Nonplusultra sind, ne? Und Das ist einfach nicht so.
Nee, das war nicht so. Und das hat Jane ganz auf ihre ganz besondere Art und Weise herausgestellt. Und du musst dir vorstellen, das war auch echt ein ganz anderer Ansatz. Und sie blieb jetzt nicht nur Wochen, sondern Jahre. Sie hat echt Jahre dort verbracht und gründete auch ein Forschungsteam oder eigentlich eher eine Forschungsstation und begann dann das soziale Leben der Schimpansen detailliert zu dokumentieren. Und ich habe es eben schon gesagt, also die bekamen alle einen kleinen Namen. Also neben Greybeard war da noch Flo oder Fifi oder auch Goliath. Jedes Tier war für sie halt ein Individuum. Und sie erkannte auch, dass Schimpansen lachen, trauern, Freundschaften schließen und sogar Kriege führen.
Mhm.
Und das, was sie da drin sah, ne, also von Brutalität bis hin zu Fürsorge und Liebe, all das war auch eben lange Zeit nur menschlich. Aber Jane lebte ja mit den Tieren, also hat sie das nochmal, ja, auf ihre Nähe irgendwie gesehen und diese wissenschaftliche Distanz, die man ja vorher hatte, die ist gar nicht so weit vorgedrungen, um das auch zu realisieren. Und bei ihr war es eben so, sie atmete so dieselbe neblige Luft, hörte dieselben Geräusche, fühlte auch denselben Regen und später sagte sie einmal, ich hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Es war, als würde der Wald mich willkommen heißen.
Oh Gott, wie schön.
Total schön. Und ja, obwohl es ihr da so gut ging und sie auch tolle Arbeit leistete, hat sie natürlich einiges an Kritik einstecken müssen. Denn die wissenschaftliche Gemeinde, die war sehr skeptisch ihr gegenüber.
Mhm.
Plötzlich stand da eben so eine Frau mit Emotionen vor einem, die über die Tiere sprach und das passte ja einfach gar nicht in diese Vorstellung.
Also hat nichts so mit rationalen, wissenschaftlichen Denken zu tun, ne?
Überhaupt nicht, aber sie blieb halt echt am Ball, sie veröffentlichte ihre Studien, promovierte später auch in Cambridge.
Ah, toll.
Ja, also sie hat es denen echt gezeigt, so nach dem Motto, hey, das, was ich jetzt vielleicht noch nicht habe und eigentlich auch gar nicht brauche.
Ja.
Das mache ich jetzt einfach nur, um es euch zu zeigen.
Ja, und besonders ist das ja, glaube ich, gerade auch, wie sie gearbeitet hat, bevor sie promoviert hat und so, auch voll eine Stärke. Also Menschen meinen ja immer, oder es gibt Menschen, die meinen, dass Emotion irgendwie eine Schwäche sein kann oder finde ich gar nicht. Und das siehst du ja auch an dem Beispiel, dass das eigentlich voll der Gewinn ist, wenn auch mal jemand so drauf guckt und nicht eben immer so dieses rationale, kühle, so von oben drauf und alles. manchmal braucht man genau diese Menschen, die eben auch mal ein bisschen anders denken.
Ich finde das auch so erstaunlich eigentlich, weil, also sie ist ja nicht die erste Forscherin, die da irgendwie Versuche gewagt hat, sondern das war ja immer wieder Ziel, ne, dass man diesen Tieren so nah wie möglich kommt. Aber das geht ja auch einfach gar nicht, wenn man so eine Distanz hat.
Ja, total.
Und das hat sie überwunden. Und im Endeffekt, wie gesagt, hat sie dann diesen ganzen Papierkram trotzdem noch gemacht, ne, einfach um ihre Herangehensweise dann auch nochmal so ein bisschen zu verteidigen. Und das hat auch was gebracht, denn ihre Forschung wurde weltweit bekannt. Filme, Vorträge, Bücher. Jane Goodall wurde zur Ikone der Primatenforschung. Doch, und da kommt jetzt wieder die andere Seite, die, glaube ich, viele nicht sehen. Die denken sich, Mensch, top, ich bin jetzt hier irgendwie auf der Spitze und kann mich zur Ruhe setzen. Aber sie realisierte, dass während sie forschte, wurden die Wälder um sie herum abgeholzt. Mhm. Und Schimpansen, was ja schon fast ihre Freunde waren, oder auch eigentlich echt Freunde für sie waren, die verschwanden immer mehr. Und das konnte sie irgendwie nicht mehr nur beobachten. Sie musste handeln. Und so kam es, dass sie dann in den 1980er Jahren das Feld verließ. Mhm. Nicht, weil sie müde war, sondern weil sie einfach eine größere Bühne brauchte. Und vorab schon, 1977, gründete sie das Jane Goodall Institute, eine Organisation, die Forschung mit Naturschutz verbindet. Mhm. Und ja, von da an ist sie wirklich um die Welt gereist. Man sagt übrigens, bis zu 300 Tage im Jahr
war sie unterwegs. Oh Gott, wow.
Ja, und das bis zu ihrem Tod letztlich. Also noch im Alter von 91 Jahren ist sie knapp 300 Tage im Jahr um die Welt gereist.
Krasser Lifestyle, unbestritten.
Total. Ja. Aber halt auch wirklich, um Vorträge zu halten, mhm, ne? Und mit Politikern, mit Kindern, mit Arbeitern, eigentlich alle Menschen, die zuhören wollten, zu sprechen. Und sie gründete auch noch ein Jugendprogramm, Roots and Shoots. Finde ich auch sehr schön. Das junge Menschen in über 100 Ländern dazu motivierte, sich für Tiere und Umwelt einzusetzen. Mhm. Ja, statt durch Ferngläser zu schauen, blickt sie jetzt eben in Gesichter von Menschen, denen sie Mut machen wollte. Jeder Einzelne zählt, hat sie immer gesagt, denn jeder Einzelne hat eine Rolle zu spielen und jeder Einzelne kann einen Unterschied machen.
Doch, aber was sind das für starke Worte?
Ja, eine weise Frau.
Also, super weise, finde ich auch.
Total.
Also, sie hat ja auch so recht.
Ja, und umso schöner, ne, dass sie das so erkannt hat und ja auch viel dafür geopfert hat. Mhm. Also diesen Lebensstil, den sie vorher hatte,
ja,
mit ihren Schimpansen. Das war ja auch, ich glaube, das war für sie so das Schönste. Und dann zu sagen, ich halte mir jetzt aber dieses stressige Leben auf, das ist auch sehr, sehr selbstlos. Und was ich auch total an ihr schätze, sie blieb ihr Leben lang eine Grenzgängerin. Denn zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen Mensch und Tier und eben zwischen Natur und Gesellschaft, da war sie praktisch Vermittlerin. Denn sie sah auch in den Schimpansen nicht nur Forschungsobjekte, sondern echten Spiegel. Und ja, was wir ihnen antun, sagte sie, das sagt auch irgendwie mehr über uns selber aus als über die Tiere.
Ja.
Und da gab es natürlich auch so ein paar Leute, die sie dann sehr glorifiziert haben. Also sie wurde eine Zeit lang auch Heilige des Dschungels genannt.
Ach, was?
Ja. Fand sie nicht so toll. Sie hat da immer widersprochen, weil sie einfach nur jemand ist, der zuhört.
Ja.
Und auch das finde ich super schön, sich selbst zu beschreiben. Und ja, ihr Gesicht, das war sicherlich gezeichnet von der vielen Sonne und auch am Ende von der Zeit. Aber so ihr Gemüt, das blieb so immer mild. Das war irgendwie noch fast so wie so eine kindliche Neugier, die sie sich behalten hat. Und wer ihr begegnete, der sprach auch von so einer leisen, aber tiefen Präsenz. Also eigentlich jemand, der nicht nur redet, sondern auch wirklich sieht. Und das tat sie bis zum 1. Oktober diesen Jahres, denn da starb Jane Goodall während einer Vortragsreise in der USA mit 91 Jahren.
Wow. Ja. Aber jetzt weiß ich auch, warum mir der Name zumindest bekannt vorkam, weil ich nämlich weiß, als sie verstorben ist, dass nämlich überall diese Bilder von ihr und den Affen war.
Ja,
und deswegen, ja.
Genau.
Tut's mir leid, dass ich die Namen, also ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall merken. Aber ja, dass sie das so lange Zeit wirklich gemacht hat und alle, krass, ne?
Total. Und was du gerade sagtest, ne? Also wirklich, als dann die Nachricht ihres Todes bekannt wurde, gab es so viele Reaktionen. Also Menschen aus allen Ländern schrieben, wie sie auch das Leben von ihnen teilweise verändert hatte. Und ich fand das so schön, weil sie sprach auch bis zuletzt noch über Hoffnung und trug auch immer so ein kleines Stofftier mit sich, den Schimpansen Mr. H. Ja, und das war so ihr Symbol für Freude und für Staunen. All das, was ja damals diese Schimpansen in ihr ausgelöst ja. haben. Und sie hat ein großes Vermächtnis, denn im Gombe Stream National Park leben bis heute noch Nachkommen jener Schimpansen, die sie früher beobachtete.
Ach nein!
Also alleine durch die Aufmerksamkeit und durch den Schutz, den sie damit, durch ihre Arbeit ja auch, für diese Tiere ja einfach hergestellt hat, muss man glaube ich echt sagen. Das ist bis heute noch, das trägt einfach noch Früchte und die Tiere, die können sich da weiter ausbreiten und das ist glaube ich was echt gar nicht so leicht ist, das zu erreichen. Ne?
Überhaupt nicht, was so nachhaltig ist.
Ja, ne? Voll. Aber gerade nachhaltig, ne? Also bis heute ist es auch noch so, dass das Forschende des Jane Goddard Institut ihre Arbeit fortführen und das eben auch, damit jede neue Generation direkt weiß, dass diese Frau bewiesen hat, Verständnis beginnt mit Empathie. Und ja, sie hat uns gelernt, dass die Wissenschaft nicht kalt sein muss. Und dass man eben forschen und gleichzeitig fühlen darf. Und ich glaube, das ist so vielleicht die größte Botschaft, dass wir nicht über der Natur stehen, sondern so mittendrin, so in ihr Leben. Und ja, dass ein einziges Leben, auch wenn es jetzt vielleicht mal länger oder mal kürzer ist, aber wenn es halt ehrlich gelebt wird, wirklich ausreichen kann, um die Welt zu verändern. Ja. Und ja, deswegen wollte ich gerne, wie gesagt, diese Folge oder diese Minuten ihr widmen, denn ich weiß nicht, wer weiß so, ne? Vielleicht läuft sie auch irgendwie jetzt noch durch den Nebel von Gombe und ist zwischen den Bäumen wieder zurück bei ihren Freunden. Und
ich hoffe es schon fast. Ja. Ich hoffe es schon fast, dass sie das noch nach dem Tod weitermachen kann, sozusagen.
Also wenn es da was gibt, ne, wenn es nach dem Ableben noch was gibt, dann hoffe ich, dass ihr Himmel oder wie auch immer man es nennen mag, so aussieht wie Afrika. Wie Gombe.
Ja, wirklich. Und dass sie da die ganzen Affen hat und so, die ihr so viel gegeben haben. Und ja, also ich finde auch, dass sie diese Hommage definitiv mehr als verdient hat.
Ja.
Ne? Also wirklich sehr beeindruckende Frau. Also allein 300 Tage im Jahr zu reisen, finde ich schon, da ziehe ich meinen Hut vor, auch in dem hohen Alter noch und alles.
Ja.
Aber wie gesagt, so mutig auch und dann ja in etwas, ach weiß ich nicht, Wissenschaft ist auch immer... Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen schwer, sich da so
sich durchzusetzen da reinzudenken, ne?
Und dann auch so halt anders zu denken als andere.
Ja,
ne? Und absolut. Das glaube ich wirklich. Und das zeichnet sie ja echt aus.
Aber weißt du auch, was mich bei ihr so beeindruckt hat, ist ja, dass oftmals Menschen, die so extrem extrovertiert sind, dann in der Öffentlichkeit stehen und sich diesen Platz erkämpfen. Aber sie war ja eben so besonnen und so ruhig. Und ich weiß nicht, also mir geht es manchmal so und vielleicht... falls es dem einen oder anderen Zuhörer auch so geht. Manchmal denkt man, man muss irgendwie laut sein, um hervorzustechen und irgendwie sich so seinen Platz zu erkämpfen. Aber Jane Goddard hat halt gezeigt, dass das gar nicht wahr ist. Also man muss nicht laut und schrill sein, um was zu bewegen, sondern wenn du selber bist und an was glaubst so, ne, und dahinter stehst, dann ist das alles, was du brauchst. Und das hat mich halt bei ihr so begeistert und deswegen ist es so, eine leise Stimme, die aber trotzdem einfach nachhallt und die nicht vergessen wird. Und das finde ich super wichtig in dieser Welt.
Wirklich.
Dass es nicht nur die Lauten sind.
Na, es sind auch die Leisen. Und das finde ich auch ein schöner Appell an alle, die draußen vielleicht mal denken, dass sie zu ruhig für irgendwas sind. Das seid ihr gar nicht.
Nein.
Ne? Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das hier auch von Jane Goddard jetzt mitzunehmen, aber auch von Leonie, die es wirklich schön auf den Punkt gebracht hat.
Vielen Dank.
Ja, die Frau, die ich dir bzw. euch mitgebracht habe, ich überlege gerade, ob die so ruhig war. Mhm. Ich glaube nicht, also weil sie war schon eine, die laut war, aber die hat vielleicht Dingen oder Menschen eine Stimme gegeben, die leise sind.
So. Auch schön.
Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich stelle sie euch einmal vor, damit ihr euch einmal wirklich ein Bild von ihr machen könnt.
Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende.
Also es ist eine junge Frau, recht zierlich und kaum Mitte 20, also sogar jünger als ich. Und Leonie, ja, ungefähr das gleiche
ja,
Alter.
Ja, gerade ne? So.
Sie hat dunkles Haar und das ist streng nach hinten gesteckt. Die Augen sind wachsam und fast schon ein bisschen trotzig, könnte man sagen.
Mhm.
Sie trägt ein schlichtes, etwas zu großes Kleid. Eines, das aber auf gar keinen Fall auffallen soll. Also sie will einfach eine von vielen sein. In ihren Händen hält sie nichts weiter als ein kleines Notizbuch. Witzigerweise muss man da, glaube ich, auch an Jane Goddard denken. Genau das hat Leonie auch gerade quasi beschrieben. Denn diese Frau war auch dafür bekannt, ihr Notizbuch in der Hand zu halten, denn sie wollte wichtige Sachen niederschreiben. Das, was sie dann allerdings getan hat, ist so ungewöhnlich gewesen, dass es bis heute eigentlich kaum zu glauben ist, dass sie sich das getraut hat. Denn das, was ich hier eigentlich gerade alles erzähle und was so ein bisschen Spannung aufbauen soll, ist tatsächlich eine wahre Geschichte, nämlich von Nellie Bly. Ich weiß nicht, ob du diesen Namen schon mal gehört hast oder ihr, denn sie hat im Jahr 1887 etwas geschafft, dass man, glaube ich, zu der Zeit Frauen, ich sage es jetzt mal so, weil wir in dieser Zeit sind, gar nicht zugetraut hätte.
Ja.
Also 1887 hat sie sich undercover in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und was sie dort fand, erschütterte ganz New York und veränderte tatsächlich den Journalismus für immer. Und das ist natürlich für Leonie und mich sehr interessant.
Ja, wie schön.
Ich weiß ja, dass Leonie da auch quasi so, eigentlich bist du ja schon fast dabei, das zu sein. Aber ich weiß ja, dass das so ein Anstreben von dir
ja.
ist.
Ja, also oh Gott, nein, ich liebe das. Also generell, guter Journalismus ist, das ist ein Handwerk, sagt man ja immer, aber trotzdem will das gekonnt sein. Und ich weiß, dass da ganz viel Mut auch zugehört. Und ich bin immer so verzaubert von Geschichten, wo Frauen, auch gerade damals, ne, das war ja eine richtige Männerdomäne. Und
ja,
auch
ja.
Heute, also heute löst sich das auf, es ist wesentlich gemischter, aber das ist ja auch noch nicht Ewigkeiten so. Und von daher liebe ich das, wenn junge oder auch alte, mein Gott, ist ganz egal, wenn Journalistinnen irgendwie so. Ja, so was Tolles umsetzen.
Ja, finde ich auch. Und ich fand, sie ist wirklich ein Paradebeispiel dafür. Und deswegen habe ich sie auch mitgebracht, weil ich dachte, so mit dem Background, den wir beide ja haben, ist es auch mal toll, vielleicht auch auf so ein Vorbild zu schauen,
ja.
Die vielleicht namentlich so gar nicht im Kopf ist. Ich kann später, ich spoiler hier schon mal, nochmal kurz was anteasen, wo vielleicht andere Leute sie auch herkennen könnten. Aber dazu später. Denn wir starten erst einmal da, wo Elizabeth Jane Cochran, so heißt sie nämlich eigentlich, geboren wurde. Nämlich 1864 in Pennsylvania.
Mhm.
Sie war eins von vielen Kindern in einer recht wohlhabenden Familie. Doch als ihr Vater dann leider verstorben ist, hinterließ er kein Testament und die Familie hat eigentlich fast alles verloren.
Mhm.
Schon früh merkte Elizabeth, dass das Leben für Frauen im 19. Jahrhundert enge Grenzen setzte. Ja, das ist ja das, was wir auch schon in mehreren Folgen immer angesprochen haben und was auch eigentlich jeder von euch weiß. Bildung war eigentlich nicht so erwünscht, sagen wir so.
Ja, ich glaube, das war ziemlich klar, diese Rollen von wegen, du bist irgendwie dafür da zu kochen und irgendwie verheiratet zu werden. Ne?
Ja, genau, und sich dann um die Kinder zu kümmern, das war nicht so gern gesehen. Also wofür braucht man dann Bildung? Bei Arbeit war es genauso, also gerne nur in Ausnahmefällen, wenn überhaupt. Und eine eigene Meinung, um Gottes Willen.
Ja, das ist störend.
Die wollen wir nicht haben. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, 1864 wurde sie geboren, also in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Und ja, mit gerade einmal 20 Jahren hat sie dann einen Artikel in der Zeitung Pittsburgh Dispatch gelesen, in dem Frauen tatsächlich wortwörtlich als unnütz bezeichnet wurden. Und da muss man sagen, das hat Elizabeth so empört, dass sie sich hingesetzt hat und einen sehr leidenschaftlichen Brief als Antwort verfasst hat. Und der war tatsächlich so gut formuliert, dass der Chefredakteur sie eingestellt
hat.
Oh,
wow. Wow.
Also schon so, das, allein das ist schon so eine kleine Heldinnenreise, finde ich.
Ja, die ist für mich auch jetzt schon irgendwie so gelungen, einfach dadurch, dass sie, weißt du, ich liebe das ja auch. Also ich habe gerade darüber gesprochen, wie schön es ist, wenn Frauen noch leise sein dürfen. Aber auf der anderen Seite liebe ich das auch, wenn man Temperament hat und Persönlichkeit und, ne, also nicht, dass man das nicht hat, wenn man leise ist. Aber hey, wenn man das so rausposaunt, ist das genauso cool.
Total. Und da ist sie wirklich ein gutes Beispiel für. Und man muss vielleicht an der Stelle noch einmal sagen, Frauen durften damals unter ihrem eigenen Namen nicht veröffentlichen. Okay. Deswegen wurde eben aus Elizabeth die Journalistin Nelly Bly. Also das ist quasi ihr Künstlername gewesen, den sie auch bis zum Ende getragen hat. Und ja, sie hat dann interessante Reportagen und Recherchen gemacht, hat über die Lebensrealität von Arbeiterinnen geschrieben, über Armut und Ungerechtigkeit. Und das waren eben damals schon Themen, die eigentlich kaum Platz hatten in der Presse. Also da wurde wenig drüber geschrieben. Ja, da muss man sagen, man kann sich's fast denken, ein bisschen stieß sie da schon auf Widerstand, weil ihre Chefs natürlich lieber wollten, dass sie so leichte Themen, natürlich auch so weibliche Themen macht. Die wollten eigentlich, dass sie über Mode, Haushalt und Gesellschaft schreibt und eben nicht diese harten Themen anpackt. Und ja, dann hat sie sich gedacht, das ist sie jetzt so doof. Und deswegen ist sie dann in die große Stadt gezogen, ist nach New York gegangen, um dort eben als Reporterin ernst genommen zu werden. Und da ist ihr tatsächlich 1887 der Durchbruch gelungen, nämlich mit einer Idee, die für sie wirklich alles verändert hat. Die Zeitung New York World unter Leitung des berühmten Joseph Pulitzer.
Oh, wow.
Da wird wohl der Preis drauf zurückgehen.
Das ist wohl der Mann, oder?
Hat ihr nämlich einen Auftrag gegeben. Sie sollte die Zustände in einer Frauenpsychiatrie auf Blackwell's Island untersuchen.
Boah, das ist so eine krasse Aufgabe.
Oder?
Wow.
Das ist aber auch wieder so typisch. So traut sich keiner ran und dann schickst du so die Junge, so nach dem Motto, die verbrennt sich eh dran. So stelle ich mir das vor wahrscheinlich.
Kann gut sein, ne?
Und man muss sagen, also Blackwell's Island galt tatsächlich in der Stadt so als Ort wie die Hölle auf Erden. Also man hat da schon Sachen gehört, aber die waren natürlich nie untermauert. Und deswegen hat sie dann auch relativ schnell gesagt, ich mach das, musste sich dafür aber selber einweisen lassen.
Oh,
was wirklich krass ist und was super investigativ ist.
Ja, und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist ja fast nochmal, also das ist ja eine eigene Sparte, ne? Dieser investigative Journalismus, und da bin ich raus.
Mich reizt das ja so, ne? Ich find's so toll.
Ich weiß nicht,
ob ich das könnte. Bin ich ehrlich.
Ich liebe es, darüber zu lesen. Ich wirklich, solche Geschichten kann ich so verschlingen und ich bewundere das, aber ich bin dann doch lieber die vor dem Bildschirm sitzt.
Ja,
und
die konsumiert dann, ne?
Ja.
Ich verstehe das so. Und Bly, muss man sagen, hat wirklich nicht eine Sekunde gezögert. Also die hat nicht wie Leonie und ich ein bisschen drüber nachgedacht, sondern sie hat dann relativ schnell geübt vom Spiegel, so wie spreche ich wirr, wie verhalte ich mich. Und
das müsste ich nicht üben.
Man weiß nicht, zu damaligen Zeiten, ja, wer weiß, wo wir da schon gelandet wären.
Ja, ne?
Und das hat dann tatsächlich so gut funktioniert, dass ein Arzt sie auch als verrückt, in Anführungsstrichen, eingestuft hat und in die Anstalt gebracht hat. Sie hat später dazu einmal gesagt, dass sie sich selber diese Frage gestellt hat, also könnte ich eine Woche in der Irrenanstalt auf Blackwell's Island verbringen? Ich sagte, ich könnte und würde. Und ich tat es. Und
das hatte ich. So ein Cäsar.
Genau. So einen römischen Herrscher zitiert quasi.
Ja, ja. Ne?
Oder paraphrasiert. Nee, fand ich cool. Und sie hat es dann wirklich gemacht. Und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle einmal einschieben, wer es nicht schon fast gedacht hat. Also wir befinden uns immer noch im 19. Jahrhundert. Und da muss man natürlich an der Stelle auch einmal sagen, dass psychische Erkrankungen zu dieser Zeit, ja, nicht wirklich gut erforscht waren, sagen wir es so. Das war auch nicht wirklich medizinisches, sondern eher ein moralisches oder gesellschaftliches Problem. Also viele Patientinnen, die dort drin waren, waren keine wirklich Kranken, sondern es waren tatsächlich Frauen, die nicht so in dieses Gesamtbild gepasst haben.
Die wahrscheinlich hysterisch waren und die man dann mit Elektroschockern irgendwie...
Ja, genau, so ein bisschen runterbringen wollte, damit sie wieder nur das tut, was sie soll. Ne?
Ja.
Und die galten halt so als ungehorsam, als zu laut. Also man kennt es ja heute noch tatsächlich so, die vielleicht ein bisschen zu laut waren, ein bisschen viel gelacht haben. Und da stand zum Beispiel auch Frauen, die nicht heiraten wollten und einfach zu viel gedacht haben. Auch diese Frauen wurden tatsächlich im 19. Jahrhundert in Anstalten eingewiesen, um sie zu heilen. Und ja, die Zustände in den Einrichtungen waren wirklich grausam. Also jeder, der da ansatzweise mal so eine Doku drüber gesehen hat oder auch in vielen Filmen wird das ja zitiert. Also es ist jetzt nicht unbedingt blöd hergeredet oder alles filmisch ausgedacht, wenn wir über kalte Wasserbäder als Strafe sprechen, über Isolation, wirklich tagelang ganz alleine, Zwangsjacken, Hunger und Demütigung.
Also eigentlich so eine Therapie, nach der du nur verrückt sein kannst.
Total.
Also, na, also die dich verrückt macht.
Vorher warst du eigentlich, gut, ja, gesellschaftlich gesehen, galtst du als verrückt, aber du bist hinterher bestimmt anders rausgekommen, als du reingekommen bist. Ne? Und auch da war Hygiene, medizinische Versorgung und so, das kann man sich alles vorstellen. Also das war echt mangelhaft, also
Gott,
wirklich,
ja,
katastrophal.
Schlimm.
Da haben sich auch ganz schnell Krankheiten verbreitet und tatsächlich überlebten auch wenige,
wow,
diese Einweisung.
Wow, und dann stell dir mal vor, für den Job sich da freiwillig einzuweisen.
Ja, da geht sie da freiwillig rein und sagt, wow, ich möchte diese Missstände aufdecken. 10 Tage lang war sie tatsächlich vor Ort. Und diese 10 Tage sollten sie auch für immer prägen, denn in ihren Notizen hat sie wirklich sehr eindringlich beschrieben, was sie sah. Und da habe ich einmal ein paar Zitate rausgepickt, die ich jetzt einmal einfach so vorlesen werde.
Ja.
Und dann natürlich einmal auflösen, wie sie wieder rausgekommen ist. Und zwar starten wir mit: Am Badetag wird die Wanne mit Wasser gefüllt und die Patientinnen werden nacheinander gewaschen, ohne das Wasser zu wechseln. Finde ich schon echt so. Ich teile mir nicht mal gerne das Wasser mit meinen Schwestern. Also schon als Kind mochte,
ja,
ich das nicht, ne?
Nee, das,
und das sind Verwandte
gehört
von mir.
Wenn es bei uns auch hieß von wegen, ja, geh mal mit deinem Bruder baden, nicht gern. Nee.
Nee, muss nicht. Oder
kann ich
der
total
Schmutz von
nach,
anderen Leuten.
Kann,
nee,
ich total nachempfinden.
Das Essen war eines der schrecklichsten Dinge. Abgesehen von den ersten beiden Tagen gab es kein Salz im Essen. Ja, das ist eine Kritik, die,
ja,
verstehe,
geil, das wäre für dich doch auch schlimm.
Das wäre die Hölle. Oh, ich bin so ein Salzjunkie, ne? Das wäre ganz, ganz schlimm. Und was ich aber noch wichtiger fand, ist auf jeden Fall, dass sie geschrieben hat, die Aufseher schienen Vergnügen daran zu finden, die gewalttätigen Patientinnen zu provozieren,
oh,
damit sie wirklich erst ausrasten. Sie schrieb außerdem, dass viele Frauen völlig gesund waren und ihr einziges Verbrechen war, sie passten eben nicht in das Raumbild der Zeit. Und sie hat das quasi nachher so zusammengefasst, dass sie gesagt hat, dass die Irrenanstalt auf Blackwell's Island eine menschliche Rattenfalle sei, wo es
krasse
ist,
Worte,
leicht hineinzukommen, aber, ja, fast unmöglich, wieder herauszukommen.
Ja, wow. Also da muss ich wirklich sagen, also ich glaube, ich würde auch sehr, sehr viel tun für den Journalismus. Also ich sag mal so, meine Grenzen als Privatperson, die würde ich da unterscheiden, so, ne? Also ich würde das echt krass ausreizen, aber da wäre ich raus.
Ja, ich auch. Ja. Muss ich auch sagen. Also das sind ja so Sachen.
Weißt du, es ist ja manchmal so, dass man im Berufsleben nochmal Grenzen überschreitet oder so und dass man Dinge hat, wo man sagt, oh, da würde ich privat anders reagieren oder das würde ich,
ja,
privat nicht,
ja,
tun. Aber dann macht man es ja für den Job. Aber das,
ja, also ziehe ich meinen Hut vor, definitiv. Also, dass sie das gemacht hat, dass sie das so durchgezogen hat. Ich fand dieses Zitat am Ende so die Frage, oh Gott, wie ist sie denn dann wieder rausgekommen?
Raus? Ja.
Genau, nach 10 Tagen war es tatsächlich so, dass die Zeitung, bei der sie gearbeitet hat, New York World, sie herausgeholt
das
hat.
Das hätte ich mir gedacht.
Ne? Also, ja, die haben ihr tatsächlich wieder rausgeholfen. Mhm. Und daraufhin hat sie eben eine sehr, sehr bekannte Artikelserie veröffentlicht, nämlich 10 Days in a Mad House. Der bis heute, glaube ich, noch für Aufsehen und Empörung sorgt, wenn man ihn liest. Man muss sagen, die Lesenden und alle, die das mitbekommen haben, die waren wirklich schockiert, ja, weil man eben zum ersten Mal wirklich erfuhr, was so diesen Menschen innerhalb dieser Mauern eigentlich, mhm, geschieht, was ja für alle, die außen stehen, gar nicht so klar ist. Also das ist uns ja gar nicht bewusst, was zu dieser Zeit da wirklich so abgegangen ist. Und was ich wirklich sehr beeindruckend fand, war, dass diese Enthüllung, die sie ja durch ihre Reportage vorangetrieben hat, auch dazu führte, dass es offizielle Untersuchungen durch die Grand Jury gab.
Ja, wow.
Es ein erhöhtes Budget für die psychiatrische Versorgung geben sollte und sogar erste Reformen im Umgang mit der psychischen Erkrankung generell,
ja,
in Gang gebracht hat. Und das machte sie halt über Nacht berühmt, muss man sagen. Also klar.
Aber verdient. Absolut verdient.
Muss ich auch sagen. Also ich finde auch, wenn das nicht würdig ist, dass das auch bekannt wird, dass die Frau dahinter bekannt wird, einfach,
ja,
so viel Initiative zu zeigen, sich sowas anzutun. Und
ja, oh, so krass, aber wie viel, weißt du, und das ist dann ja wieder die Kehrseite, das ist ja das Coole an dem Job, dass man ja manchmal doch wirklich was bewegt.
Ja.
Dass,
ja,
wenn man es macht, dass man eine riesen Welle der Reaktionen bekommt. Und ja, für sie kann man wirklich nur sagen, well done. Also ich glaube, es gibt kein größeres Lob als sowas, dass es in Kraft tritt, ne? Dass man Dinge überdenkt, dass man Menschen da menschenwürdig behandelt, weil das war ja echt so ein Niemandsland, wie das klingt.
Ja, wirklich war es. Und das finde ich auch, weil sie halt natürlich auch bis heute eigentlich so den Grundstein gelegt hat für den Investigativjournalismus und ist eben so auch ein Bild dafür, dass man eben nicht Missstände hinnehmen muss, sondern dass man auch was bewegen kann. Und ich denke, das wird Leonie auch noch sehr spannend finden, denn nach diesem Erfolg hat sie natürlich weitergeschrieben und hat wirklich noch viele tolle Geschichten geschrieben. Sie reiste nämlich unter anderem als erste Reporterin alleine um die Welt, inspiriert von Jules Verne, nämlich in 80 Tagen um die Welt. Und möchtest du raten, in wie vielen Tagen sie das gemacht hat?
Ich glaube, sie hat es geknackt, oder?
72 Tage hat sie gebraucht.
Ja.
Fand ich sehr cool, dass ich das gelesen habe, dass sie das auch geschafft hat in weniger Tagen. Und später hat sie dann als Kriegsreporterin gearbeitet, als Unternehmerin und auch als Frauenrechtlerin und kämpfte für soziale Gerechtigkeit und das sogar bis zu ihrem Tod im Jahr 1922.
Was eine Macherin. Also ja, Vorbild total, aber ich sag dir von vornherein, dass das werde ich, glaube ich, in meiner Karriere.
Können wir das überbieten?
Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn wir uns beeilen, dann kommen wir noch ein bisschen schneller um die Welt.
Ja, vielleicht.
Das wäre noch was. Aber ich glaube, davon abgesehen wird das ganz schön heikel, du.
Ja, das glaube ich auch. Also das muss man schon echt, und auch, man muss natürlich bei sowas auch immer den zeitlichen Kontext bedenken. Ja. Das ist natürlich echt eine Hausnummer, ne? Also da als Frau so rauszugehen, sich das zu trauen und auch zu sagen, ich mache das jetzt, egal ob vielleicht so meine Rolle eigentlich was ganz anderes zugeschrieben wird, so eigentlich soll ich zu Hause sitzen und mich
das
da kümmern.
Das ist so ein Protest, weißt du, das ist so voll ein tatkräftiger Protest und das finde ich so schön und das ist jetzt auch wieder so witzig, dass wir da so einerseits, also es ist ja irgendwie total, es ist total konträr und trotzdem so passend.
Ja,
weißt du, weil Jane war so eine leise Aktivistin und hat so viel bewegt und du hast jetzt so eine, ja, weiß nicht, ob man unbedingt laut sagen kann, aber einfach so eine Knallerfrau, weißt du, die halt
wirklich
einfach durchzieht. Und deswegen, ja, es gibt immer zwei Wege und das soll jetzt auch wirklich so vorhin nicht nur ein Appell für leise Menschen, sondern auch für die, die sich vielleicht auch zu laut fühlen sein.
Ja, ne? Definitiv. Dass
man sagen kann, seid einfach so, wie ihr seid, mein Gott. Und lasst euch da nicht irgendwie von irgendwem reinreden.
Überhaupt nicht.
Denn das macht ja starke Frauen am Ende aus, dass man halt selbstbestimmt lebt. Und finde ich mega cool, die Geschichte. Also echt, Food for thought, wie meine Englischlehrerin immer gesagt hat.
Wie witzig ist das? Und da, stimmt, fällt mir gerade noch ein, gut, dass du das sagst. Für die, die es nicht vergessen haben, weil ich sowas gerne vergesse, dann hinten dran nochmal zu erwähnen. Ich habe gesagt, dass man Nellie Bly aus einem anderen Kontext vielleicht schon mal gesehen haben könnte.
Stimmt.
Denn Leonie und ich sind ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass wir sehr viel Fernsehen gucken. Falls ihr American Horror Story gerne guckt und mögt oder noch nicht angefangen habt, kann ich euch diese Serie nur sehr ans Herz legen.
Wo? Welche Staffel?
Aber in der zweiten Staffel in Asylum taucht ja Lena Banana auf, die Journalistin, und sie ist tatsächlich, also Nellie Bly war die Inspiration für diese Figur.
Oh, jetzt ist es total doof, weil ich habe wirklich alle ausnahmslos geguckt, bis auf die zweite Staffel.
Die solltest du gucken und auch ihr unbedingt, weil es ist tatsächlich, also wenn man auch immer diese Missstände sehen möchte und so, die werden da auch wirklich en Detail gezeigt. Und wie gesagt, die Reporterin, die dort auftaucht, ist eben inspiriert durch Nellie Bly. Deswegen bin ich auch ein bisschen auf
mega
sie gekommen,
gut,
weil
ja,
ich
cool, so
irgendwie im Hinterkopf hatte, die haben doch häufig irgendwie Menschen, die da irgendwie wirklich existiert haben. Und ich fand damals die Geschichte schon so toll. Und als ich dann wirklich nochmal nachgelesen habe, dass diese Frau wirklich existiert hat, natürlich unter einem anderen Namen, aber so eine großartige Karriere auch hingelegt hat, das muss man sagen, unter diesen Umständen, Chapeau.
Ja, Hut ab, wirklich wahr.
Und damit, Leonie, müssen wir beide eigentlich auch schon für dieses Jahr.
Ja, wir müssen Tschüss sagen.
Ja, das war's nämlich. Also wir dachten, wir verabschieden uns mit so einer richtigen Knallerfolge. Ne? Also so starke Frauen von starken Frauen präsentiert.
Ich kann man jetzt mal so sagen.
Schön.
Ja, bitte schreibt jetzt
nichts Böses
in die Kommentare.
Das wollten wir euch gerne noch vor unserer kleinen Winterpause mitbringen, damit ihr da noch irgendwie so, ja, vielleicht auch einen kleinen Denkansatz, nicht nur wieder eine Serienempfehlung mitnehmt, sondern auch sich mal umzugucken, denn es gibt viele starke Frauen vor allen Dingen, und da hat Leonie auch schon mehrfach gesagt, ob leise oder laut, das ist eigentlich egal, und egal, wo ihr euch verortet, also auch ja, wenn man denkt, man kann nicht so viel bewegen, aber ich glaube, man kann es doch.
Ja. Und da würde ich auch voll gerne noch wieder einen Impuls so reingeben. Vielleicht so eine kleine Challenge, die man bis Ende des Jahres noch hinter sich bringen sollte. Naja, was heißt hinter sich? Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Ich finde, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man gar nicht mehr so viele Komplimente bekommt. Und gerade so unter Frauen. Und mir fällt das auch total schwer. Also ich nehme die Challenge für mich auf jeden Fall auch mit und ernst. Aber wenn ihr, es kann alles sein, ne? Es kann eine Arbeitskollegin sein, das kann eine Frau an der Bushalte sein, im Supermarkt, egal. Wenn ihr irgendwie jemanden trefft und seid da bitte nicht gruselig, also da muss man aufpassen, Leute.
Aber keine Grenzen überschreiten.
Genau, also nicht anfassen oder so. Aber wenn ihr irgendwie das gerade fühlt in dem Moment, dann seid doch einfach mal, ja, gebt doch einfach mal ein schönes Kompliment mit. Und guckt mal, was das in den Leuten macht, weil ich glaube, dass man alleine damit schon ganz viel bewegen kann, weil wenn jetzt jeder das machen würde, dass er einfach jemandem eine kleine Freude bereitet, dann wäre die Welt doch schon anders, oder?
Voll. Ich glaube das auch. Also deswegen nehmt das mit, keine Sorge, ich bin ja auch quasi Frau Oberlehrerin, ich werde das im nächsten Jahr kontrollieren, ob Leonie das wirklich gemacht hat.
Ja.
Also kontrolliert das bei euch gegenseitig auch bitte. Und falls ihr bis dahin noch irgendwie ein bisschen Überbrückung braucht und denkt, ach, weird history, das fehlt mir aber so, dann gibt's A, vielleicht ein paar kleine Überraschungen hier bei uns im Feed, das weiß man nicht. Aber viel wichtiger ist natürlich auch noch, ihr könntet auch einfach mal euch eine Zeitung mal wieder zulegen. Denn es gibt ein neues True Crime Magazin.
Ja, und das ist bereits die zweite Edition.
Da haben wirklich viele Reporter, glaube ich, aus dem Blaulicht-Team zusammengearbeitet und haben da echt tolle Geschichten zusammengeschrieben.
Ganz cool.
Also es geht um Reichsbürger.
Ja, genau. Also es gibt da echt, ich habe es mir vorhin mal angeguckt, das sind schon ein paar Seiten. Also ihr könnt da einiges für euch entdecken. Es geht unter anderem, wie Bianca schon sagt, um das Thema Reichsbürger im Nordwesten. Also das Ganze ist auch nochmal sehr lokal. Finde ich auch immer spannend, wenn man denkt, ja immer, das ist hier nicht. Aber
ja, oh doch.
Leute, leider ja. Oder auch Kokainhandel auf der Nordsee oder eben Schwarzmarkt für Haartransplantationen.
Das, finde ich, hört sich jetzt schon etwas sehr skurril an. Vielleicht was für Weird History. Und auch das findet ihr in diesem Magazin, denn Leonie und ich durften auch ein paar Zeilen über unseren Podcast verfassen. Also vielleicht habt ihr ja Lust, da mal reinzugucken. Und ansonsten wünschen wir beide euch eigentlich auch ein tolles
ist Jahr schon
noch
so früh,
ist ja nicht mehr lang. Ja. Ne? Aber wir melden uns auf jeden Fall 2026 zurück.
Ja, Leute, fühlt euch gedrückt, habt wunderschöne Weihnachtstage mit euren Liebsten, macht euch eine tolle Zeit, guckt, wenn ihr Bock habt, American Horror Story.
Passende Fernsehlektüre, wollte ich schon sagen, für Weihnachten.
Ja, vielleicht vorher, aber wenn ihr jetzt anfangt, dann schafft ihr das
noch. Wo ist die Weihnachtsfolge? Das geht durch.
Ja, das
also
geht
deswegen
super.
Hört zu, schaltet wieder ein, wir würden uns freuen und kommt natürlich auch vor allen Dingen gut ins neue Jahr.
Ja, wir treffen uns alle ganz gesund und munter dann im neuen Jahr. Und dann mal gucken, in welcher Form auch immer. Ne? Also vielleicht gibt es da Veränderungen, vielleicht auch nicht. Das
lasst euch überraschen.
Wird eine Überraschung.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und damit sagen wir ein letztes Mal in diesem Jahr auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, tschüss. Bleibt weird.